Der NRG Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Hallo und willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Mein Name ist wie immer Michael und ich bin heute euer Host. Und meine Gäste heute sind Jan.
Hallo zusammen.
Und der Ronny.
Einen wunderschönen.
Ja, wollen wir doch mal zuerst über die 49ers News reden. Da ist nicht so viel passiert seit Montag. Quisky Tart ist jetzt auf IR. Wir haben Josh Johnson für den Practice Squad geholt, was ja schon vorher klar war. Und Austin Walter wurde aktiviert. Eure Meinung?
Ja, ich fange mal an. Ja, es vergeht ja kaum eine Woche, wo kein neuer unserer Spieler auf die Injury Reserve Liste geht oder wieder angeschlagen oder verletzt ist. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison und es ist wirklich kaum noch zum Aushalten. Aber wir müssen trotzdem irgendwie nach vorne gucken und ein kleiner Lichtblick könnte Richard Sherman sein. Die 49ers haben jetzt das dreiwöchige Trainingfenster für ihn eröffnet. Es scheint wohl ganz gut zu sein. Ob es für Sonntag reicht, ist ja noch fragwürdig. Ich persönlich würde lieber einen absoluten und zu 100% fitten Sherman sehen auf dem Platz, lieber noch eine Woche rausnehmen und dann haben wir auch noch die Bye Week, die auch helfen kann und dann beim Division Game gegen die Rams sollte er wieder dabei sein und ja, ich hoffe einfach, dass jetzt vielleicht auch Samuel wieder zurückkommt, aber der hat es noch nicht trainiert, wir müssen mal den Trainingsreport von heute abwarten, wie es da aussieht, ob er trainieren konnte, ja, und dann schauen wir einfach mal weiter.
Ja, ich sehe es eigentlich wie Jan. Man hat ja eigentlich schon Horror, früh nach dem Aufstehen auf sein Handy zu gucken, weil ja da immer wieder Leute auf IR gesetzt werden. Man fühlt sich so ein bisschen erinnert an den Film Helden aus der zweiten Reihe. Ja, ich sag ja, es ist teilweise so gefühlt, als ständen da in unserer O-Line, gut, unsere O-Line ist eigentlich ein bisschen vom Verletzungsblech verschont geblieben, aber es ist ja so, als würden da ein paar Security-Männer spielen, als Quarterback da auch ein Busfahrer und als Wide Receiver der Physio und der Hausmeister. Das ist wirklich Wahnsinn, was da dieses Jahr bei uns an Verletzten entstanden ist oder an Verletzungen entstanden ist. Und ja, wie gesagt, das mit Sherman wäre ein kleiner Lichtblick. Ich denke aber auch, dass das für Sonntag noch keine Option ist. Und ich weiß auch nicht, ich bin normalerweise immer Zweckoptimist, aber ich weiß nicht, wo ich den Optimismus diese Woche hernehmen soll. Und ich weiß nicht, wenn man Sherman jetzt reinwirft, ob das dann nicht zu zeitig ist und welchen Nutzen es hat. Dennoch ist es ein kleiner Lichtblick, aber wie gesagt, ich glaube, für Sonntag ist es noch keine Option.
Entschuldigung. Wobei Chris Kitard ja höchstwahrscheinlich sein letztes Spiel in dieser Saison dann hatte. Wenn er jetzt auf IR ist, er ist für 3 Spiele gesperrt, kann er mit Glück, also mindestens, kann er mit Glück noch zum Ende der Saison nochmal wiederkommen, aber es vermuten auch viele, dass das wirklich jetzt auch für Chris Kitard die letzte Saison war für die 49ers, weil sein Vertrag läuft ja auch aus. Ja, Josh Johnson, ich weiß nicht, warum wir einen vierten Quarterback brauchen, auch wenn er nur auf dem Practice Squad ist. Ja, ich sehe da auch keine großartige Option in Josh Johnson. Also so toll fand ich den nicht. Der war ja auch schon bei uns und hat mich wirklich überzeugt. Ich bin gespannt auf Austin Walter. Ihr beide?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Auf den bin ich auch sehr gespannt. Mal gucken, ob er seine Chance nutzen kann. Und so wie es aussieht, wird ja Mostert ist ja auch schon als out gelistet und Coleman ja auch. Und dann hoffen wir mal, dass er diese Chance nutzt.
Ja, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ja, also die 49ers haben 77 Mal gegen New Orleans Saints gespielt, haben 49 Mal gewonnen, das ist auch ein gutes Omen, 26 Niederlagen und 2 Unentschieden. Das letzte Spiel haben die 49ers letztes Jahr gewonnen in sehr überzeugender Manier mit 48-46. Wenn ich da allerdings sehe, was dieses Jahr auf uns zukommt an Spielen, allein an Spielern bei den Saints, dann wird mir doch so ein bisschen Angst und Bange. Drew Brees ist immer noch einer der besten Quarterbacks. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Und Er scheint, was seine Completion Rate angeht, mit den Jahren besser zu werden. Je älter er wird, desto besser wird er. Dann Emmanuel Sanders, den wir alle von letztes Jahr von uns kennen. Michael Thomas, auch ein sehr guter Wide Receiver, auch wenn das wahrscheinlich geteilte Meinungen darüber gibt, weil einige sagen, der läuft ja nur Slants. Aber du musst auch erstmal bei Slants dominieren. Alvin Kamara, einer der besten Running Backs der Liga. Und dann die Defense. Ja, Malcolm Jenkins fällt mir da vor allem auf. Seit Jahren einer überragenden Spieler der NFL und jetzt auch von uns dazugekommen, Quan Alexander. Also schlecht ist das nicht, was sie da aufstellen. Auch dann haben sie auch noch Cameron Jordan, den Schwager des deutschen Kasim Edebali. Also da kommt einiges auf uns zu.
Ja, absolut. Ja, das wird ein sehr, sehr harter Brocken, würde ich mal behaupten. Und ich sehe da auch wirklich, ich würde es kaum sagen, aber ich sehe da nicht wirklich eine Chance, da zu bestehen, beziehungsweise wir erinnern uns doch alle an das letzte Spiel, was ja mit das Topspiel der letzten Saison war, mit ganz, ganz vielen Punkten. Es war bis zum Ende spannend. Wir haben durch ein Field Goal gewonnen. Wir erinnern uns alle gerne dran. Diese 49ers-Mannschaft, die dort 2019er Saison in New Orleans auf dem Feld stand, die wird es so wohl nicht mehr geben. Auf jeden Fall diese Saison nicht. Und ich weiß, ich bin eigentlich immer sehr optimistisch und versuche immer das Positive zu sehen, aber die Vielzahl an Verletzten sehe ich leider, leider, leider kaum eine Möglichkeit zu bestehen, wie Wandi gerade richtig sagte. Da kommt echt ein krasser Gegner auf uns zu mit vielen, ja, man kann schon sagen, Starspielern. Ich finde, Kamara ist einer, wenn nicht neben McCaffrey, der beste Running Back der Liga, flexibel. Drew Brees ist immer noch sehr, sehr gut. Michael Thomas ist für mich auch ein klasse Wide Receiver. Emmanuel Sanders ergänzt das Ganze noch und der hat auch so eine Klasse und seine Erfahrung vor allem. Mal gucken, wie bei den Saints dann Alexander da eine Rolle übernehmen kann. Der Pass Rush ist ähnlich in New Orleans auch wirklich gut, wo sie Jahre Probleme hatten. Aber wobei, letzte Saison ging es auch schon. Diese Saison ist da wirklich sehr, sehr gut. Unsere O-Line wird man sehen, wie die dagegen halten kann. Und ja, ich freue mich natürlich immer, ein Spiel da vor den anderen zu sehen, aber ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, Jan, ich bin da voll und ganz bei dir. Also, wie gesagt, ich bin normalerweise auch immer Optimist, aber ich habe mir letzte Woche dann noch das Saints-Spiel gegen die Buccaneers angesehen, habe gesehen, wie die Buccaneers vernichtet haben. Und die Buccaneers-Defense war ja eigentlich die Spiele zuvor auch nicht so schlecht. Und wenn ich da unsere Verletzten sehe in der Defense, weiß ich nicht, wie wir dieser Offensive auch Paroli bieten wollen. Wie gesagt, es war letztes Jahr schon ein Shootout gegen die Saints. Aber wie gesagt, da hatten wir auch offensiv noch andere Waffen zur Verfügung und unsere Defense war vom Pass-Rush her auch noch ein bisschen besser aufgestellt und ich weiß absolut nicht, wie gesagt, wo ich für diesen Sonntag meinen Optimismus hernehmen soll.
Ich möchte das vielleicht noch einmal ganz kurz noch ergänzen. Ich habe mir auch so mal ein paar Stats rausgesucht und die Saints machen im Schnitt 30,5 Punkte pro Spiel. Ja, wenn du da gewinnen willst, musst du so um den Dreh da schon mitscoren. Und es bricht mir ein wenig das Herz, aber das sehe ich leider aktuell überhaupt nicht bei uns. Und ja, weiß ich auch nicht, wo wir die Saison noch hingehen. Und ja, ist halt echt sehr, sehr schwierig momentan.
Ja, also ich sag mal so, Emmanuel Sanders hat so schön im Interview gesagt, ich liebe sie alle in San Francisco, aber ich komme, um ihnen in den Arsch zu treten. Leider kann das auch passieren, weil ich glaube nicht, dass wir mit der momentanen Aufstellung gegen die Saints eine Chance haben. Also, ja, wie gesagt, wenn schon die Tampa Bay Buccaneers, die dieses Jahr eigentlich recht gut spielen, da so untergehen wie letzte Woche, dann sehe ich uns mit diesem ja, Rumpfkader nicht wirklich in einer Situation, um dort zu gewinnen, wobei ich immer auf unseren Sieg hoffe. Und mal gucken, was da jetzt passieren wird am Sonntag. Vielleicht haben wir jetzt ja auch eine jetzt erst recht Situation, Hätte ich nichts dagegen, glaube ich momentan aber auch noch nicht dran. Ja, die Keys to Win ist einfach für New Orleans Saints, würde ich sagen. Drew Brees macht sein Ding, passt auf seine beiden Receiver, wobei ich glaube, Sanders spielt gerade nicht, aber das weiß vielleicht einer von euch besser. Und Alvin Kamara wird wahrscheinlich unsere Defense in Grund und Bogen laufen. Ja, die Frage ist, was macht unsere Offense? Und vor allem, ich glaube, es ist noch nicht mal raus, wer ist unser Starter am Sonntag. Entscheidet Shanahan ja immer situationsbedingt nach dem Gegner, wie er meint, wie sich der Gegner einstellt. Ja, sehen wir dann ja am Sonntag.
Ja, genau. Ich möchte noch eine kurze Sache zu Emmanuel Sanders sagen. Ich habe den in einem meiner Fantasy-Teams und daher habe ich den diese Woche auch im Blick. Und aber der wird wohl spielen, so das, was ich gelesen habe. Es war ein bisschen angeschlagen, aber er wird wohl spielen, laut der Sleeper-App, auf der ich jetzt einfach mal vertraue.
Ja, selbst wenn nicht. Ich meine, sie haben mit Smith, mit Thomas, sie haben wirklich so viel Waffen. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie man die alle stoppen soll. Bei Kamara habe ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der bei Fred Warner in guten Händen ist. Aber der ist ja offensiv halt auch so flexibel einsetzbar. Also, wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr optimistisch, aber wo der Optimismus halt für diesen Sonntag herkommen soll, ich weiß es nicht.
Ja, ist sehr, sehr schwierig. Und aber was meint ihr denn, wo gehen wir noch hin diese Saison? Wollen wir jetzt hoffen, möglichst viele Spiele zu verlieren, um da einen guten Pick am Ende bei rauszukommen, um vielleicht einen Quarterback draften zu können, auch wenn das alles Zukunftsmusik ist und auch gar nicht feststeht, dass wir das tun würden? Ist halt eine schwierige Situation. Wir sind jetzt mit und bei Mitte der Saison und man kann sie quasi schon abhaken. Oder wie seht ihr das? Habt ihr noch Chancen oder seht ihr noch Chancen auf die Playoffs, auch wenn eventuell, warum auch immer, wegen Corona, bla bla bla, die Playoff-Plätze noch erweitert werden? Oder guckt ihr die Spiele jetzt noch und sind wir alle froh, wenn die Saison irgendwie vorbei ist?
Also ich denke erstmal, das Playoff-Thema ist für uns wohl gelaufen diese Saison. Auch wenn wir rein rechnerisch haben wir noch eine Chance. Wir können immer noch mit einem guten Lauf nach der Bye-Week können wir immer noch 9-7 die Saison abschließen. Das ist ja jetzt nicht im Rahmen des Unmöglichen. Man weiß ja nicht, was nach der Bye-Week alles zurückkommt. Aber man muss das so bedenken, wir müssten mindestens Dritter bei uns in der Division werden, weil Arizona und Rams sind momentan vor uns im Playoff-Rennen. Und dann hast du ja auch noch Tampa Bay, die momentan ziemlich weit vorne sind als Zweiter der NFC South. Und ich glaube, die Bears sind auch noch vorne und wir sind momentan Neunter. Und selbst wenn wir es auf 8 aufstocken, haben wir eigentlich keine Chance, da mehr ranzukommen, weil die Buccaneers sind relativ sicher innerhalb der ersten 8 Plätze, denke ich mal, wenn die so weiterspielen. Und ja, wir haben wirklich nur eine Chance, wenn wir bei uns in der Division noch Dritter werden. Deswegen würde ich sagen, gucken, dass wir für nächste Saison einige Spieler in trockene Tücher kriegen und die Saison noch möglichst versöhnlich abschließen, weil die ist richtig scheiße gelaufen, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und dann mit dem hohen Draft-Pick, was du sagst, das kannst du, glaube ich, auch knicken. Wir spielen zwar nicht so gut, wir sind aber immer noch besser zum Beispiel als alle in der NFC. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da einen sehr hohen Draft-Pick bekommen. Also wenn, dann sind wir am Ende der Top 10 Draft-Picks. Aber es gibt ja in der AFC und in der NFC gibt es noch genug Teams, die schlechter sind als wir. Und ich habe schon gelesen in US-Foren, ja, jetzt haben wir eine Chance auf den First-Round-Pick. Da hätte ich mir beinahe was vom Kopf geschlagen. Weil ich weiß nicht, wie wir mit 4 Siegen eine Chance auf den ersten Pick haben sollen, wenn die Jets gemütlich sagen, haltet mal mein Bier.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also wer das breit sagt, der hat keine Ahnung vom Football. Also, wer sich Jets Spiele ansieht, also ich weiß nicht, wie die in dieser Saison noch 4 Spiele gewinnen sollen. Ja, ja, zu uns, das Restprogramm hat es natürlich auch in sich. Ja, es sind sicherlich mit Washington und Dallas noch Mannschaften dabei, denke ich mal. Dallas, die ähnlich arg gebeutet sind wie wir, was Verletzungen betrifft, was sicherlich ein Duell auf Augenhöhe wird. Washington hat defensiv nicht so schlecht aufgestellt. Ja, Offense übernimmt ja jetzt, glaube ich, Alex Smith wieder. Denke ich, sind wir auch noch ein bisschen besser, aber ansonsten nochmal gegen die Rams, gegen die Saints, die Bills, die momentan sehr gut drauf sind. Seattle, Arizona nochmal. Also ich glaube, mit allzu viel Siegen müssen wir uns da nicht mehr anfreunden. Playoffs sehe ich auch die Chance eigentlich gegen null. Und ja, ich würde dann jetzt auch sagen, die Saison ordentlich zu Ende spielen. Ich würde bei den Startern, die jetzt eventuell naja, noch angeschlagen sind und so, da würde ich halt auch kein Risiko eingehen. Würde die halt dann auch ihre Verletzungen auskurieren lassen und nicht wieder zu zeitig aufs Feld schicken. Ja, und dann ganz einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich würde es natürlich auch gut finden, wenn wir so zeitig wie möglich picken können oder vielleicht dann auch nach hinten traden können, aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Erstmal gucken, wo die Reise jetzt noch hingeht. Wie gesagt, wir hatten ja dieses Jahr schon öfter solche Momente, wo wir gesagt haben, ja, die Dolphins, die müssen besiegt werden. Dann die, da haben wir verloren. Dann kam das Spiel gegen die Rams, wo wir gesagt haben, ja, da hingen die Trauben auch ganz hoch. Das haben wir dann gewonnen. New England war eigentlich auch nicht so ein deutlicher Sieg zu erwarten. Dann haben wir gegen Seattle gespielt, wo viele gesagt haben, die schwächste Passing-Defense und das wird ein Shootout und wir haben da wahrscheinlich eine Chance. Es war dann eigentlich auch, naja, im Endeffekt eine sehr, sehr klare Sache und ja, vielleicht überrascht uns unsere Jungs wieder einmal und hauen da gegen den einen oder anderen Gegner, wo man nicht damit rechnet, noch einen raus. Aber ansonsten glaube ich, wenn man vielleicht die Spiele gegen Washington und Dallas vielleicht noch zieht, ja, dass dann im Endeffekt ein Rekord von 6-10 steht.
Ja, ich sehe es genauso. Fast schon witzig, finde ich. Wir haben jetzt vor ein paar Minuten auch erzählt, dass wir uns eigentlich keine Chance ausrechnen am Sonntag, aber insgeheim hoffen wir ja doch wieder alle, dass da vielleicht doch irgendwie was möglich ist. Und Draftpick hin und her und ich denke mal, ihr seht es dann ähnlich. Zu dem Stand der Saison zumindest, dass man, wir wollen unsere Niners halt siegen sehen und egal, was wir vorher erzählen oder glauben, wenn der Kickoff da ist, dann wollen wir unsere Niners siegen sehen, egal mit welcher Rumpftruppe wir da spielen. Und ja, ich möchte vielleicht nochmal ein etwas anderes Thema mit ein bisschen Vergangenheit nochmal aufbröseln oder kurz mal anschneiden. Unter der Woche konnte man so den Vergleich lesen zwischen DeForest Buckner, den wir ja dann bekanntlich zu den Colts getradet haben, und die Verlängerung von Armstead und Ward, in welchem Verhältnis das steht, ob das die richtige Entscheidung war, Buckner zu traden und mit Armstead und Ward zu verlängern. Ich muss für meinen Teil sagen, damals habe ich gesagt, das war die richtige Entscheidung. Armstead ist flexibler einsetzbar. Und mit Jimmy Ward, der so 2019 sein Karrierehöchstjahr, nenne ich das jetzt einfach mal, gespielt hat, die beiden zu halten, dafür Buckner gehen zu lassen, habe ich damals für die richtige Entscheidung empfunden. Rückblickend meine Frage an euch beiden, wie seht ihr das?
Also ich finde immer noch, dass es die richtige Entscheidung war. Aus wirtschaftlicher Sicht und aus sportlicher Sicht. Es werden einige da draußen sagen, wieso aus sportlicher Sicht. Kinlaw ist doch schlechter als DeForest Buckner und ja, hier Armstead bringt diese Saison nicht das, was wir von ihm erwartet haben. Aber fangen wir mal damit an. Erstmal der Erstrundenpick, den wir für ihn gekriegt haben, hat uns Brandon Ayuk gebracht, was sich schon zeigt, dass es ein guter Pick war. Das dürfen wir nicht vergessen. Also mit für DeForest Buckner haben wir halt nicht nur Kinlaw als Ersatz geholt, wir haben halt auch Brandon Ayuk dadurch gekriegt. Dann Armstead war bereit zu sagen, ja, die ersten 2 bis 3 Jahre nehme ich einen Backloaded-Vertrag hin. Sprich, er verdient dieses Jahr nicht viel, er verdient dieses Jahr nicht viel. Buckner wollte unbedingt diese 20 Millionen pro Jahr, beziehungsweise vielleicht nicht Buckner, aber sein Agent. Das hätten wir uns nicht leisten können. Das heißt, unterm Strich wäre er weggegangen, ohne dass wir was dafür gekriegt haben. So haben wir einen First-Round-Pick dafür bekommen. Und ich sehe es auch nicht so, was viele sagen, oh, Armstead ist zu langsam. Ihr müsst das so sehen, Armsteads Stärke, genauso wie die von Solomon Thomas, ist in der Mitte der Line, nicht außen. Er muss dieses Jahr wieder viel außen aushelfen, weil uns halt jetzt unsere Defensive Ends weggefallen sind. Dadurch ist natürlich seine Schnelligkeit ein Faktor, aber das ist halt nicht seine Position. Letztes Jahr hat er Interior Line gespielt und da hat er überzeugt. Und dieses Jahr, dadurch, dass uns Bosa und Ford wegfallen, wir nur quasi das, was auch andere Teams nur als 3. und 4. Spieler aufstellen würden, haben wir jetzt als 2. Spieler quasi auf der Position. Weil wir auch noch mit Blair dann auch noch einen guten Ersatzspieler gar nicht da haben. Und dadurch sieht er jetzt diese Saison so schlecht aus. Wir müssen gucken, wenn sich das hinzieht, auch über die nächste Saison, wenn Bosa und auch die Ford eventuell wieder da sind oder ein anderer Defensive End, wenn wirklich die Ford gegangen wird, wie sich das dann zeigt. Aber jetzt auf eine Momentaufnahme mit einem geschwächten Team diesen direkten Vergleich zu ziehen, finde ich blödsinnig. Vor allem, ich habe das komplette Interview gelesen, nicht nur die Ausschnitte, die irgendwelche Leute bei Twitter schreiben. Und er hat nur gesagt, er hätte sich gefreut, wenn die 49ers ihm entgegengekommen wären. Da ist überhaupt kein Hass oder so drin, so wie einige Ausschnitte das so zeigen, sondern da ist einfach, dass er das Team eigentlich geliebt hat und gern geblieben wäre, aber es war halt nicht so. Und jetzt hat er momentan mit Indianapolis einen guten Lauf. Das kann sich aber auch wieder ändern. Und deswegen habe ich auch in der Gruppe geschrieben, hätte Fahrradkette. Du kannst nicht vergleichen, was damals war, mit dem, was jetzt ist. Weil die Momentaufnahmen sind 2 komplett verschiedene. Bei den Colts haben sich nicht so viele Spieler verletzt wie bei uns. Eigentlich fast gar keiner in der Defense. Bei uns laufen mal wieder nur die 3. und 4. Spieler teilweise auf. Deswegen kannst du es gar nicht vergleichen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ein Wahnsinnsspieler, müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Ist ja nicht für umsonst. Ich glaube, der zweitbestbezahlte Defensiv-Tackle. Ich hätte ihn auch gerne weiter im rot-goldenen Dress gesehen, aber es hat halt finanziell da nicht gepasst und ich glaube auch im Nachhinein, dass das immer noch die richtige Entscheidung war. Wir haben ja erwähnt, Armstead und Ward wurden verlängert. Durch den Trade mit den Colts haben wir uns Kindler gesichert, der sicherlich auch ein sehr guter Spieler ist, aber halt auch noch etwas Zeit brauchen wird, um das nächste Level zu erreichen. Und wenn wir das jetzt mal sehen, wir haben im Endeffekt 3 Spieler für die Defense gehalten, beziehungsweise mit Kindler halt einen dazu bekommen. Und das wäre so nicht möglich gewesen, wenn wir mit Buckner verlängert hätten, dann wäre Armstead weg gewesen, wir hätten keinen Gegenwert bekommen. Ward hätten wir wahrscheinlich auch nicht verlängern können. Der wäre auch weg gewesen. Und dann hätte Buckner in dieser Defense halt momentan auch ohne Bosa, ohne Ford, dann wäre er wahrscheinlich auch Alleinunterhalter gewesen. Und ich weiß nicht, also allein hätte er da wahrscheinlich auch nicht so viel ausrichten können. Und ich bin da auch bei Wandi. Ich habe mir auch mal das komplette Interview angetan. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der da vielleicht irgendwo rein interpretierte, dass da irgendwie Groll war. Er hätte sich das gewünscht. Er hätte gerne weiter das rot-goldene Dress getragen. Aber es war nun mal nicht so. Er wollte gut bezahlt werden. Das ist jetzt bei den Colts halt der Fall. Und er hat da momentan einen sehr guten Lauf. Und mal gucken, wo die Reise für die Colts hingeht. Aber wie gesagt, ich glaube auch im Nachgang wenn ich was zu sagen hätte bei den 49ers, würde ich diese Entscheidung halt auch immer wieder so treffen.
Genau, absolut. Und wie ihr beide ja auch schon richtig sagt und ich vorhin ja auch schon, es war die richtige Entscheidung, ist natürlich jetzt ein kritischer Zeitpunkt, aber wenn man jetzt so ein bisschen vorausblickt und sieht auf die nächste Saison, gehen wir mal davon aus, dass Ford Genesung ist und fit ist. Mit Bosa, Kinlaw und Armstead haben wir wieder vier sehr, sehr gute, wie Vanni richtig sagt, Ayuk ist auch irgendwie, durch den Trade damals haben wir ja noch einen First Pick dazugekommen, das wäre vielleicht so auch nicht ganz möglich gewesen und sieht zwar jetzt kritisch aus, aber wie ich schon richtig sage, man wüsste auch nicht, wie es jetzt um Buckner gestanden hätten, wenn er der Alleinunterhalter gewesen wäre. Ist viel Wenn und Aber. Ich wollte das nur einfach mal anschneiden. Und schauen wir mal, wie das nächste Saison aussieht. Und Grüße gehen natürlich raus an Buckner, der diesen Podcast mit Sicherheit hören wird. Und schauen wir mal.
Ja, ich möchte dazu auch noch eins sagen. Ich sehe das Problem nur teilweise bedingt bei den Spielern auf dem Feld, klar, dass da einige auch nicht die Leistung bringen, die man erwartet, beziehungsweise eigentlich schon, weil ich habe von einem Carry Hyder nicht erwartet, dass er einen Bosa 1:1 ersetzt. Ich habe von einem Gibbons nicht erwartet, dass er einen DeFord 1:1 ersetzt. Also wer das erwartet hat, der sollte mal weniger auf gewisse hypende Leute hören, sag ich mal so. Du kannst nach einer Zeit und vom Spielertalent her auch in anderen Spielern nicht ersetzen. Und wie gesagt, einige scheinen das, also auch wenn ich das in gewissen Gruppen lese, einige scheinen das zu erwarten, dass ein Hyder einen Bosa 1:1 ersetzt oder dass ein Givens halt einen DeFord 1:1 ersetzt. Das kannst du nicht. Du kannst auch nicht erwarten, dass ein Rookie wie Kinlaw gleich im ersten Jahr so einschlägt wie Nick Bosa letztes Jahr. Der Unterschied ist, Nick Bosa ist schon allein durch seine Familie sehr viel professioneller als Kinlaw. Kinlaw ist ein Raw Talent. Und da muss man halt dran arbeiten. Und da sehe ich nämlich das Problem. Das Problem sehe ich nämlich eher auf der Coach-Seite als auf der Spielerseite. Ich habe das 2018 schon gesagt, dann wurde es 2019 durch Nick Bosa und DeFord so ein bisschen kaschiert. Das Problem sehe ich eher bei Saleh, weil Saleh kann sich nicht auf den Gegner einstellen richtig. Wenn sein Spiel funktioniert, dann sieht das richtig gut aus und es hat letztes Jahr funktioniert, es sah richtig gut aus. Aber wenn sein Spiel nicht funktioniert, dann sieht das ziemlich düster aus für die Defense. Bestes Beispiel ist mobile Quarterbacks momentan. Saleh findet da einfach kein Mittel dagegen. Und als guter Defensive Coordinator musst du ein Mittel dagegen finden. Auch wenn du es nicht auf Anhieb machst, aber du bist jetzt seit 3 Jahren bist du Defensive Coordinator, dann musst du in der Lage sein, dich darauf einzustellen, dass gewisse Teams, wie zum Beispiel Seattle, von denen weißt du das, dass Teams wie Arizona einen Quarterback haben, der dich sowohl mit dem Arm als auch mit den Beinen auseinandernehmen kann, dann musst du halt ein Mittel dagegen finden. Das haben sie ja bei uns mit Colin Kaepernick auch geschafft. Das schaffen sie jetzt momentan mit Lamar Jackson. Also ich weiß nicht, ob ihr das Interview gehört habt. Er hat gesagt, die Gegner sagen schon im Huddle, im Defensive Huddle, welcher Spielzug kommt. Und das ist die Aufgabe des Defensive Coordinators. Und da sehe ich unser Problem. Und ich finde, Shanahan sollte nach dieser Saison bei Saleh die Reißleine ziehen und sich nach einem richtigen Defensive Coordinator umsehen. Weil ich glaube, Saleh hatte jetzt mehr als genug Chance. Aber das ist halt nur meine Meinung.
Ich bin da gar nicht so weit weg. Ich glaube halt auch, er ist, wenn man ihn halt auch an der Sideline sieht, er ist ein Mega-Motivator. Aber das ist ja halt nicht alles, ja. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir ihn abgefeiert, wenn er da jedes Mal die Jungs da beinahe erschlagen hat, wenn die den Gegner da mit Free and Out vom Feld geschickt haben. Aber ich glaube halt auch, dass nur diese Motivationsschiene halt nichts bringt. Und ich glaube halt auch, dass wir da an dieser Stelle halt ein kleines bisschen auf der Stelle treten. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn man den Super Bowl letztes Jahr gewonnen hätte. Also muss ich nicht sagen, das wäre nicht vielleicht besser gewesen, es wäre definitiv besser gewesen. Aber dann hätte er wahrscheinlich auch irgendwo ein Headcoach-Angebot bekommen. Und ja, vielleicht wäre man dann erlöst, ist das falsche Wort, aber vielleicht wären wir dieses kleinere Problem so losgeworden. Wie gesagt, dass er da jetzt momentan halt so ein bisschen an seine Grenzen stößt, das sehe ich ähnlich. Und ja, wie gesagt, die letzte starke Saison hat wahrscheinlich über vieles hinweggetäuscht. Und Lars sagt das ja immer so schön, man muss jeden Stein umdrehen. Und ich glaube, das sollte nach dieser Saison halt auch nochmal passieren. Man sollte da schon nochmal alles hinterfragen und dann mal gucken, was da für Entscheidungen am Ende der Saison getroffen werden.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Und letztes Jahr hat die Defense, die echt super funktioniert hat und die wirklich überragend war, da hatten wir ja so gut wie keine Verletzungsprobleme. Die hat Saleh echt getragen. Und klar ist er, wie richtig sagt, ein mega Motivator. Und wir erinnern uns an das Auswärtsspiel bei den Rams zum Anfang der letzten Saison. Na gut, da wurde er auch gut von den Kameras in Szene gesetzt, aber was er für einen Impuls von außen geben konnte, das war kaum ein Coaching-Impuls, sondern wirklich diese Motivationsschiene. Und klar, es kann der Defense auch weiterhelfen. Aber wie ihr auch schon richtig sagt, es sind meistens immer die gleichen Fehler. Das Problem mit mobilen Quarterbacks, klar kann das mal passieren, aber das ist schon auffällig und da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Und da müssen wir auch mal ein Mittel gegen finden. Und da sollte Shanahan wirklich in der Offseason mal drüber nachdenken, ob da nicht auf dem Markt halt ein besserer Defense-Coordinator verfügbar wäre.
Ja, es ist ja das, was Wandy auch gesagt hat. Ja, wenn man Lamar Jackson nimmt, der ja jetzt dieses Jahr auch nur wie ein Durchschnittsquarterback wirkt, letztes Jahr halt noch MVP war. Ich habe mir das Spiel gegen die Steelers angesehen. DJ Watt, der hat ja gar nicht den Versuch gemacht, wenn da ein Run-Game angetäuscht wurde oder so, der hat ja überhaupt nicht den Versuch gemacht, den Running Back irgendwie da zu stoppen. Der ist ja einfach nur jedes Mal Richtung Lamar Jackson durchgerannt und hat da eigentlich dieses Play schon im Ansatz zerstört. Und wie gesagt, wir haben halt immer diese Probleme mit den mobilen Quarterbacks, das war gegen Kyler Murray so, das war gegen Russell Wilson wieder so, dass wir da einfach nicht zum Zuge kommen. Und wie gesagt, da muss man Lösungen finden. Und Saleh ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr bei uns oder das vierte? Ich glaube, das dritte.
Und, vierte, glaube ich.
Vierte sogar schon, ja.
Und, ja, es wird Shanahan, glaube ich, zusammengekommen, wenn ich mich da richtig erinnere, ne?
Ja, genau. Und wie gesagt, wir haben seit eh und je diese Probleme und finden da ganz einfach kein Mittel dagegen. Und da Arizona und Seattle halt direkte Konkurrenten sind und wir da wahrscheinlich diese beiden Quarterbacks auch noch eine Weile vor der Brust haben werden, ja, müssen Lösungsansätze her. Und ja, bisher hat er sie nicht gefunden und ich zweifle auch mal so ganz leise an, dass er sie noch finden wird.
Ja, ich suche jetzt gerade mal die Season-Stats der 49ers, aber jetzt nur mal als Beispiel. Letztes Jahr hatte Armstead alleine 10 Sacks. Und wenn wir uns jetzt die Stats mal von 2020 angucken, wir haben insgesamt gerade mal 15 Sacks. Nur mal als Beispiel. Letztes Jahr hatten unsere Top-Spieler zusammen schon über 20 Sacks. Also die Ford, Bosa und Armstead. Und dieses Jahr kommen wir insgesamt gerade mal auf 15 Sacks. Dann das Turnover-Ratio stehen wir wieder bei minus 3. Letztes Jahr hatten wir ein Plus-Turnover-Ratio. Also da sieht man ja, wie der komplette Druck abfällt. Weil die Leute auch die Defense von Saleh durchschaut haben, genauso wie die Offense von Greg Roman durchschaut haben, was natürlich auch daran liegt, dass Lamar Jackson stagniert. Weil wenn du einen Spieler hast, der sich nicht weiterentwickelt und dann hast du auch noch einen Coach, der sich nicht weiterentwickelt, ja, das haben wir ja bei uns gesehen, mit so einem großen, langen Spieler mit der Nummer 7. Dann ist irgendwann Schicht im Schacht. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir waren bei den Keys to Win. Wir haben jetzt New Orleans geheftet. Wo seht ihr denn die Chance, die wir haben?
kurze Stille bei uns. Ja, musste ja auch erstmal überlegen, wo wir Chancen haben. Ich finde, in der Offense muss die O-Line auf jeden Fall besser spielen, muss stabil stehen. Und Nick Mainz darf keine Fehler machen, ist wichtig für unser Spiel. Dann muss das Laufspiel muss funktionieren. Mit welchem Running Back denn wieder einsetzen? Aber ich denke, Shanahan wird da wieder Flexibilität an den Tag legen. Das muss funktionieren. Vielleicht auch mal eine Portion Glück. Soweit sind wir schon. Und in der Defense, da wird es wirklich schwer. Und wie wir gerade angesprochen haben, Saleh muss sich da echt was einfallen lassen, weil das wird echt nicht einfach. Neben Kamara und Thomas, Sanders, sind es auch die anderen jungen Receiver, die Saints da haben. Das wird nicht einfach. Da müssen sie sich was einfallen lassen, unsere Jungs. Und müssen aufpassen, nicht so wie gegen Adams bei den Packers oder jetzt hier Waddle Scanling, den langen Touchdown, der da zugelassen wurde. Das dürfen wir gegen die Saints nicht machen. Ich denke, das werden die probieren. Das wird Breeze probieren, auch mal ein langes Ding vielleicht eher zu Sanders zu werfen. Das müssen wir irgendwie zu verhindern wissen. Mit hinten mit Ward und Harris auf Safety, die starten werden. Mal gucken, ob Sherman tatsächlich zurückkommt. Dann wird vielleicht, was ich so gelesen habe, Mosley im Slot spielen und Ferret die andere Cornerback-Position. Gucken wir mal. Ne? Ja, viel Mut habe ich nicht. Warten wir mal, bis das Spiel anfängt, denn sieht das vielleicht schon wieder anders aus.
Ja, hier gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wie gesagt, Laufspiel etablieren, wie immer. Man muss hoffen, dass Mainz keine größeren Fehler macht. Und wie gesagt, wenn man eine Chance haben will, muss man, glaube ich, ein Shootout mitgehen. Und ob wir dazu in der Lage sind, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein Key to Win, dass wir halt auch viel scoren. Und ja, wie es Jan vorhin schon gesagt hat, wir sagen eigentlich, wir haben keine Chance, aber doch ist irgendwo so ein kleines bisschen Hoffnung da. Und ja, was anderes bleibt uns eigentlich nicht über. Hoffen, dass wir da einen Shootout mitgehen können, dass die Defense vielleicht für das ein oder andere Big Play sorgt. Ach, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also ich sehe es mal auf der anderen Seite der Line of Scrimmage. Am besten gar nicht erst zulassen, dass wir in die Shootout-Situation kommen. Aber dafür müsste unsere Defense overperformen. Wobei, man kann eins sagen über Drew Brees, er ist definitiv kein mobiler Quarterback, also haben wir da einige gute Chancen, nein, Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, Drew Brees gar nicht in die Lage lassen. Im Grunde ist es ganz einfach, wir müssen die Uhr kontrollieren, damit Drew Brees fast nicht auf dem Feld steht. Das heißt, unser Run-Game muss funktionieren. Nicht unser Passspiel, sondern unser Run-Game. Vor allem, wenn wir den Cointoss, also entweder den Cointoss verlieren, würde ich eher sagen, dass wir dann den ersten Spielzug kriegen, weil meistens geben wir ja ab. Also wir müssten schon den Cointoss verlieren und dann mit dem Run-Game die Uhr kontrollieren, sodass Drew Brees möglichst wenig auf dem Platz steht. Und das könnte eine Chance sein, aber dafür ist Shanahan dann doch zu aggressiv, anstatt versuchen, einem guten Spieler dann die Zeit wegzunehmen. Ja, wie meint ihr denn, wie geht das Spiel aus?
Also vor dieser Frage hatte ich den meisten Respekt, als ich mich heute so den ganzen Tag damit beschäftigt hatte. Weil ich und Thorsten, wir sind ja eigentlich so, dass wir nicht gegen die 49ers tippen. Aber ich habe jetzt für die ganze Zeit ihr gesagt, dass ich nicht weiß, wo ich meinen Optimismus hernehmen soll. Ich glaube, ich muss wirklich mal sagen, ich glaube, wir werden verlieren. Und ich glaube, es wird ein 27-13.
Ja, ich glaube, ich werde das erste Mal in meinem Leben gegen die 49ers tippen. Also ist mein Tipp, wenn wir nicht überraschenderweise gewinnen werden, verlieren wir 10-24.
Ich werde nicht gegen die 49ers tippen, sonst wäre das ja langweilig. Ich tippe, dass die 49ers mit 17 zu 13 gewinnen, weil Shanahan die Uhr kontrollieren.
Dann komme ich nach Kiel und wir machen Autokurse.
Deal. Corona-Party. Nein,
ja.
Das wollen wir gar nicht propagieren. Das waren
zwei Haushalte waren die, zwei Haushalte.
Aber jetzt was anderes. Und zwar, wir haben ja Quan Alexander nach New Orleans getradet und eventuell wird er ja auch spielen am Sonntag. Und dafür haben wir Kiko Alonso gekriegt. Kiko Alonso wird bis auf Weiteres definitiv nicht spielen, denn der ist immer noch auf der Physically Unable to Perform List nach seinem Kreuzbandriss im Playoff-Spiel letztes Jahr gegen die Vikings. Und ich sag mal, das ist natürlich blöd, wenn du dem Gegner einen Spieler gibst, der sofort rein kann, der vielleicht vom Talent her schlechter ist als der, den wir kriegen. Und wir haben dann einen Spieler, der uns wieder nicht hilft, weil wir schon genug Verletzte haben. Ja. Woche 14 wäre eventuell das früheste, wo er kommen könnte, hat wohl Shanahan in Amerika gesagt. Klingt jetzt nicht toll, oder?
Nee, da bin ich wieder an dem Punkt. Sagen, gut, alles klar. Woche 14, es sind noch drei Spiele und dann ganz einfach sagen, kurier dich die drei Spiele auch noch aus, sieh zu, dass du nicht so wieder fit bist und dann auf ein neues. Also dieses Risiko würde ich dann wahrscheinlich nicht eingehen.
Ja, genauso. Ich genauso. Man darf auch nicht vergessen, Draft-Pick gab es ja auch noch. Runde 5, wenn ich mich recht entsinne, haben wir noch dazu gekriegt. Und ja, wir haben Alexander von der Gehaltsliste. Das ist dann auch nochmal so ein Aspekt, der da schon reingezählt hat. Und sonst kann sich Kiko Alonso dann zu den anderen auf der Injury Reserve List dazugesellen.
Ich glaube, dass wir den Vertrag losgeworden sind, das war eigentlich das Hauptcredo.
Ja, jetzt mal kurz was auf Topic. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gehört diese Woche. Es wird in Europa eine neue Liga geben, die nach NFL-Regeln spielen soll. Deswegen passt das hier gut her. Wir sind ja ein NFL-Podcast, wenn auch primär 49ers. Die soll nach NFL-Regeln spielen, mit Teams unter anderem in Hamburg, Hildesheim-Hannover, Ingolstadt, sagt mir, wenn ich noch irgendwo was vergesse, Berlin und in Polen, in Krakau. Und da wird Patrick Esume, er wird Commissioner der Liga. Was meint ihr? Erstmal kann sich so eine Liga in Europa durchsetzen, weil die Liga wird wohl auch komplett nach dem NFL-System mit Franchises, das heißt keine Vereine, sondern wirklich nur Franchises, die irgendjemandem gehören. Und es wird auch kein Auf- und Abstieg geben, sondern diese Teams werden so weiter bestehen über Jahre, wenn das funktioniert. Kann sich sowas in Deutschland durchsetzen und meint ihr, dass Esumes Wunsch, da eine Kooperation mit der NFL einzugehen, wobei es nur zwei hier Importspieler pro Offense und Defense geben wird, nicht wie in der GFL, wo das sechs sind und dann auch noch Spieler, die Amerikaner sind und einen europäischen Pass haben, die dann nicht mehr gegen die Zahl zählen. Kann sich sowas durchsetzen? Was meint ihr?
Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Ja, wirklich gute Frage. Es ist ja wirklich, wird ja so aufgebaut wie die NFL mit den Regeln, mit dem Franchise-System, mehrere Standorte erstmal hier bei uns in Deutschland, mit dem einen dazu in Polen. Das soll ja so 2021 an den Start gehen. Zeitpunkt ist, glaube, eine Woche nach dem Super Bowl oder irgendwie im März oder irgendwann geht's los und dann soll das Ganze bis in den September reingehen, also kurz vor der NFL-Saison soll dann das Finale stattfinden. Das ist natürlich ein guter Zeitpunkt. Weg von der NFL. Dann haben wir alle Bock auf Football. Ich habe auch schon überlegt, wenn das jetzt morgen ein Spiel wäre, würde ich da wahrscheinlich hinfahren und mir das angucken, wenn das unabhängig jetzt von Corona. muss man genau schauen. Es soll ja den GFL und den deutschen Football, den Vereinsfootball, soweit nicht beeinträchtigen, was Patrick Osume gesagt hat. Aber ich denke schon, da muss man genau gucken, wo sich das Ganze eingliedert. Er hat im Interview was, also Osume, was ich mal gelesen habe oder gehört habe, meinte er, seine Liga soll denn sowas vergleichbar, wenn wir jetzt mal das Beispiel Fußball an den Tag legen, soll das sowas wie die Champions League sein, wo denn die Besten der Besten hinkommen. Muss man sich gucken, wo sich das denn wirklich denn alles hin entwickelt. Planbar soll dann irgendwann in den nächsten Jahren bis zu 20, 24, 32 Teams sein in ganz Europa. Dass man jetzt schon einen Traum hat, eine Kooperation mit der NFL einzugehen, halte ich für sehr fragwürdig. Das wird da, glaube ich, jetzt noch keinen interessieren, würde ich mal fast behaupten. Wenn sich das Ganze etabliert hat und das wirklich auch, und jetzt kommt das Wichtige, Gewinn abwirft, dann möchte die NFL vielleicht dann doch da eine Kooperation eingehen, aber so weit sind wir noch nicht. Es ist ein schöner Versuch. Es soll ja auch viel Fernsehübertragung geben, was ich gelesen habe. Einer der Investoren ist auch der, oder sonst könnt ihr mich berichtigen, der Chef oder Mitproduzent von RAN NFL, wenn ich das richtig im Rande mitgekriegt habe. Der hat wohl auch ein Team oder ist da irgendwie auf jeden Fall mit involviert. Da müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall soll es viel auf dem Fernsehen kommen. Denn also für Football-Einsteiger bestimmt nicht schlecht, ein bisschen hochklassigen, wo auch immer die Spieler denn herkommen sollen, wie Vanilla ja richtig sagt. Dürfen nur zwei Imports pro Team. Es soll ja kein Vergleich zur NFL Europe von damals sein. Da gab es ja, wenn ich mich richtig erinnere, nur immer einen Local-Spieler, die Rest waren ja auch Amerikaner. Ja, müssen wir einfach mal abwarten.
Jan, ist, vier Imports, je zwei in Offense und Defense.
Ah, ach so, okay. Okay, alles klar.
Also war, ja. Das war zumindest das, was Patrick Osume in seinem Video bei Football Bromance in... Nicht Podcast, okay. Die haben ja noch so ein Video.
Ja, Late Night Football, glaube ich, oder sowas. Nee,
ja, und da hat er, haben sie darüber geredet und da hat er gesagt, es sollen zwei pro Offense und zwei pro Defense.
Okay.
Ja, ich sage dazu nur, Versuch macht klug. Die Idee ist sicherlich nicht schlecht. Wir wissen ja alle, wie wir uns dann in dieser footballfreien Zeit, wir nennen sie ja immer saure Gurkenzeit, wie wir dann nach Football lechzen und ja, wenn sowas dann ja aus dem Boden gestampft wird, dann ist es, wie Jan sagt, dann ins Auto setzen, losfahren und gucken. Also wenn das wirklich so anläuft, wie die sich das denken, warum nicht?
Ja, ja. Was ich noch kurz am Rande mitgekriegt habe, das Team, was in Hildesheim oder Hannover denn an den Start geht, die hatten denn bei 96, also bei Hannover 96 schon einmal nachgefragt, wie das mit Stadion, Miete und etc. aussieht. Also das soll wohl dann schon was Größeres sein. Und dann mal so eine Frage an euch, könnt ihr euch vorstellen, wenn sich das so irgendwann im Laufe der nächsten Saison, wir gehen davon aus, die geht erfolgreich an den Start, könnt ihr euch vorstellen, dass man ein Fußballstadion mit zum Beispiel wie bei 96 mit knapp 50.000 füllen kann?
Also, ja, ich sag mal, ich bin ja noch ein bisschen gespalten. Einerseits muss ich sagen, ich stimme dem zu, was Osume sagt, dass der AVD da eine Menge hat liegen lassen und dass da was passieren musste. Dem stimme ich zu. Andersrum, ich sag mal so, als GFL-Fan Kiel muss ich auch sagen, das ist natürlich blöd, weil du eventuell dann nachher die besten Spieler hast, die sagen, oh, wenn ich in dieser Liga Geld verdienen kann, dann gehe ich natürlich in diese Liga, weil, wie gesagt, es soll nachher auf eine professionelle Liga rauslaufen, also auch mit Gehältern. Und das kann sich auch negativ auf die GFL auswirken. Osume sagt zwar, er ist bereit, mit der GFL da einen Konsens zu finden. Frage ist, ob der AVD bereit ist, einen Konsens mit Osumes Liga zu finden. Und ja, ich bin gespannt. Also ich werde es wahrscheinlich so oder so supporten. Wenn es nicht wegen Izume ist, dann wohl, weil wir wohl Beteiligung aus Schleswig-Holstein, aus dem Chapter, haben werden. Und wobei, das ist nur eine Vermutung. Er hat sowas angedeutet, sag ich mal so. Wir werden da eventuell ja Beteiligung haben und wie in der GFL gilt dann natürlich auch, dass wir die Teams, wo wir Beteiligung haben, dann auch supporten. Ich denke mal, das werdet ihr, wenn ihr so ein Team in eurer Nähe habt, wahrscheinlich auch machen, wenn da einer von euren Clubmitgliedern drin ist. Und das Ganze, sag ich mal so, kann ja auch eventuell so eine kleine Talentschmiede für die NFL sein an deutschen Spielern, die dann natürlich an professionelle Strukturen endlich mal rangezogen werden. Aber auch, dass wir eventuell College-Spieler oder Spieler, die nur auf dem Practice-Squad landen würden, dann vielleicht mal sehen, dass sie wirklich hier diese Spots einnehmen in den Teams, wenn da so eine Kooperation ist. Also das ist ja zum Beispiel zwischen der GFL und CFL geplant, dass die CFL Rookies quasi nachher hier nach Deutschland schicken kann, dass die noch ein bisschen zusätzliche Erfahrung sammeln. Ja, sonst keiner mehr von euch was zu dem Thema?
Nee.
Ja, ich kann vielleicht noch abschließend sagen, ist bestimmt eine spannende Sache und ich kann mir schon vorstellen, da die Spiele zu besuchen, wird bestimmt echt interessant, vor allem welche Jungs da denn am Ende spielen. Und wie sie das Ganze aufziehen, ist schon mega interessant. Und warten wir mal ab. Und wenn man da, wie bei euch denn in Schleswig-Holstein, da wirklich jemanden hat, wo man eine Verbindung mit aufbauen kann, ist das schon auch interessant. Und wenn das sich bei Corona mal wieder alles beruhigt hat, kann man sich dann auch irgendwie mal zusammensetzen, sich ein Footballspiel angucken im Stadion, im schönen großen, schönen Football gucken, bei gutem Wetter und einem kalten Bierchen. Und ja, warten wir einfach mal ab.
Ja, und wie Izume das in dieser Late Night gesagt hat, wenn das dann wirklich klappt, dann sind das Profis zum Anfassen, weil sie in deiner Stadt rumlaufen. Und wie gesagt, ich sehe das Ganze noch so ein bisschen gespalten, aber hauptsächlich auch aus Liebe zu meinem GFL-Team. Aber wenn es funktioniert, ich habe da echt nichts gegen, dass wir in Deutschland auch den Footballspielern mal eine Chance geben, sich professionell weiterzuentwickeln, weil das bleibt leider so ein bisschen mit der GFL auf der Strecke, weil viele Schlüsselpositionen sind da nur noch durch Imports besetzt. Deswegen haben wir auch in Deutschland ein kleines Quarterback-Problem zum Beispiel. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Ich möchte mich von meinen Gästen verabschieden. Von Jan.
Ja, macht's gut, liebe Niners-Fans. Und wir haben zwar keine Chance am Sonntag, aber genau die werden wir nutzen.
Und von Ronny.
Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Hat riesig Spaß gemacht. Ich bin bei Jan. Wir haben keine Chance. Die wollen wir nutzen, die werden wir nutzen. Und sollte es nicht so sein, bleibt stark.
Ja, und noch kurz als Hinweis, also ich habe mich jetzt nochmal mit demjenigen welchen unterhalten und sein Plan ist es, in der ELF zu arbeiten. Also das halt noch nichts in trockenen Tüchern, aber der Plan ist da. Ja, dann bis nächste Woche, da sprechen wir über den schwierigsten Gegner diese Saison, über die Bye Week. Ja, mal gucken, was wir uns da einfallen lassen.
It's an empire, not a nation.